Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Insert Moin. Ich bin der Manu. Herzlich willkommen beim Brunch, unserem Sonntagspodcast mit Games, Croissants und Liebe. Und heute ohne Basti, der weilt noch im Urlaub.
Moment, warte.
Quatsch. Moment, ich wollte sagen, ohne Michi, der weilt noch im Urlaub. Mit Basti, der ist schon im Vorfreudemodus auf seinen Urlaub. So wollte ich sagen. Moin, Basti.
Moin, Hanna.
Und heute zum ersten Mal zu Gast bei uns im Brunch, weil sie auch ihre erste eigene Insert Moin Folge diese Woche veröffentlicht hat. Unsere gute Gloria. Schönen guten Morgen.
Moin. Ich könnte jetzt natürlich auch eine Sabbelbacke sein und Moin Moin sagen, aber wir bleiben
bei
Moin.
Nein, um Himmels Willen. Hast du zwei Croissants gegessen oder was?
Dass ich glaube Moin nicht. Das würde meine Hüften einfach explodieren lassen.
So, Gloria, dich müssen wir ja nicht mehr groß vorstellen. Du bist natürlich ja schon lange Teil des Teams mit Nina zusammen bei Random Encounters zu hören. Öfter auch mal zu Gast gewesen, um über einzelne Spiele zu reden. Und jetzt habe ich gesagt, hey, wie wär's denn mal, du machst deine eigene Folge, dich ins kalte Wasser geschmissen und du hast direkt zwei Folgen aufgenommen. Die erste haben wir diese Woche schon gehört. Die nächste hören wir nächste Woche, nämlich zu The Darkest Files, hast du mit Elena gesprochen.
Genau. Und das war eine coole Sache. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Elena. Hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Ne? Man muss sich die Leute ja ranziehen und festhalten, damit sie nicht mehr abhauen.
Ja.
Es war natürlich auch mal eine coole Erfahrung zu sehen, wie das auf der anderen Seite des Mikrofons sozusagen ist. Ich meine, normalerweise schwimme ich ja ganz bequem bei Nina mit, denn Nina hat definitiv deutlich mehr Erfahrung als ich. Aber sowas dann auch ein bisschen vorzubereiten und im Hinterkopf zu behalten, wie man das Ganze aufgebaut haben möchte und so weiter, das war schon, ja, eine Lernerfahrung, aber eine coole. Also ich glaube, so schnell werdet ihr mich jetzt nicht mehr los hier.
Tada! Sehr schön. Und es geht gleich weiter. Du hast auch schon einen Cast zu Insoy aufgenommen. Da hast du mit, wer war zu Gast?
Esther,
Kollegin von Basti, natürlich, ja. Klar.
Ja, hat Spaß gemacht. Ich wiederhole mich jetzt wieder, meine Güte, aber es war tatsächlich so, wenn man einen gescheiten Gast, eine gescheite Gästin hat, fällt das Ganze doppelt so leicht irgendwie. Und es kam mir jetzt auch gar nicht so vor, als wäre es eiskaltes Wasser, sondern eher so gemütliches Nichtschwimmerbecken mit ein bisschen Geplätscher, aber ohne Kinder, die reinpinkeln.
Schöne Metapher, ja. Sehr schön. Ja, Frauenpower hier bei Insert Moin 2, Full Female Podcasts. Dann freue ich mich auf die nächste Insoy-Folge und die hört ihr dann nächste Woche. Da greifen wir aber schon vor. Wir sind ja erst nochmal beim Rückblick. Blueprints gab es noch letzte Woche, wenn ihr Backer und Patreon seid bei Insert Moin. Da haben der Basti und ich über das wahrscheinlich beste Spiel des Jahres gesprochen, was jetzt auch seit ein paar Stunden raus ist. Bei uns im Discord geht es auch schon ab. Die Leute tauchen ein in dieses Spiel und ja, ich werde diesem Spiel auch nicht untreu. Ich habe sehr viel weitergespielt noch bei Blueprints. Das hört auch nach dem Durchspielen nicht auf. Also wenn ihr euch irgendwie ein bisschen für Puzzle Games interessiert und so ein bisschen für außergewöhnliche Spiele ein Fable habt, dann kommt ihr an Blueprints dieses Jahr, glaube ich, nicht vorbei, Basti, ne?
Ja, absolut. Ich bin auch sehr gespannt, wann es nicht mehr Thema bei uns ist. Also gerade die Vorbesprechung bestand eigentlich auch die ganze Zeit nur aus Und hast du das schon? Dann hast du, oh, und jetzt habe ich dies und jenes erledigt. Ich bin immer noch nicht durch, leider.
Hier wird nicht gespoilert, Leute. Ich will das mal spielen.
Nee, kein Spoiler.
Nein, niemals. Aber genau, mach das auf jeden Fall. Das kannst du mitnehmen. Das ist der eine Spoiler. Dieses Spiel ist fantastisch. Und nimm dir viel Zeit, nimm dir Stift und Papier und ja, lass dich da mal richtig schön drauf ein. Es ist fantastisch.
Ja, ich habe es gesehen, dass es im Game Pass ist und dachte mir so, hey, cool, ich habe ein Spiel, ich werde es spielen, ich habe Zeit, juhu.
Ja. Genau, es ist jetzt im Game Pass drin, es ist jetzt auch im PSN, also PS Plus dabei. Auch eine Überraschung, das war davor gar nicht so bekannt, also seit dem 10. April auch im PSN. Das wussten wir im Cast noch gar nicht und es gibt es aber leider nicht für die Switch. Also ich glaube, wir haben gesagt, es kommt für alle Plattformen, aber für die Switch ist es noch nicht raus. Würde da aber auch super hinpassen, kommt sicherlich auch noch. Für die Switch 2 dann vielleicht. Genau, also diese Folgen hört ihr, wenn ihr patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin abonniert, dann könnt ihr Glorias Premiere hören und dann kommen wir doch zum nächsten Kapitel, nämlich unseren Games. Was haben wir gespielt diese Woche, bevor wir dann zu den News kommen? Und fangen wir doch mal mit dir an, Gloria. Welches Spiel hast du uns denn mitgebracht heute?
Ich habe Mask of the Rose mitgebracht. Das ist ein bisschen ein sperrigeres Spielchen, aber ich habe sehr viel Spaß dabei, deswegen müsst ihr euch das jetzt hier auch mit antun sozusagen. Das spielt im Fallen London Kosmos und falls ihr das noch nicht kennt, da geht es um das viktorianische London 1856, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die Hintergrundgeschichte dieses ganzen Kosmos ist, dass plötzlich London versinkt und in einer unterirdischen Kaverne wieder auftaucht sozusagen. Also die Leute werden einfach mit in die Tiefe gerissen, haben keine Möglichkeit mehr, die Außenwelt zu kontaktieren und müssen jetzt in dieser Kaverne irgendwie klarkommen. Amüsanterweise gibt es natürlich auch noch seltsame Wesenheiten, die so ein bisschen Cthulhuid sind und offensichtlich jetzt mit diesen Londonern irgendwie zusammenleben. Und bei Mask of the Rose versucht man, diesem Fall in die Tiefe ein bisschen auf den Grund zu kommen, wer das orchestriert hat, wer da schuldig daran ist. Nebenbei baut man Beziehungen mit den Personen auf, die mit einem zusammen in so einem Boardinghaus leben. Und eigentlich ist es auch ein Dating-Simulator. Also du baust nicht nur freundschaftliche Beziehungen auf, sondern versuchst eben auch den einen oder die andere rumzukriegen, je nachdem, wie du das möchtest. Und man führt viele interessante Gespräche, kann den Leuten ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie sie sich fühlen, was für sie wichtig ist, etc. Und ich finde das Setting einfach cool. Vor allem, wenn man mal Sunless Sea gespielt hat oder Sunless Sky war das zweite Spiel aus der Richtung. Ist das dasselbe Setting, nur eben ein bisschen anders gedreht. Also man.
Was für ein Genre ist es denn? Also was für eine Art von Spiel muss ich mir denn da vorstellen?
Das ist so ein bisschen Visual Novel-mäßig aufgezogen. Du hast aber ein bisschen mehr Möglichkeiten, als nur Gespräche zu führen. Also man hat verschiedene Schauplätze, an die man sich hinbegibt. Und kann durch die Wahl der Kleidung beeinflussen, welche Möglichkeiten man im Gespräch hat. Also man kann einschüchternde Klamotten anziehen oder sexy Klamotten und je nachdem, was du dann vorhast, im Gespräch mit den Personen zu machen, kannst du es damit einfach ein bisschen in die entsprechende Richtung drehen. Okay. Und die Art ist auch ganz hübsch. Also ich mag es wirklich sehr gerne.
Klingt ein bisschen wie ein Dress-up-Game.
Nicht so wirklich. Also ich meine, du kannst halt während der Gespräche den Leuten diese Sachen so ein bisschen aus der Tasche leiern. Also je nachdem, wie gut du mit den Leuten stehst, schenken sie dir auch mal irgendwie ein neues Kleidungsstück. Aber die Hauptmechanik ist natürlich, du sprichst mit den Leuten, versuchst sie ein bisschen kennenzulernen. Man kann später dann konkret die Leute auch nach Gerüchten befragen, die man selber konstruiert hat, auf Grundlage dessen, was man rausgefunden hat und so weiter. Also es ist deutlich mehr als nur eine Visual Novel. Ein bisschen Detektivspiel ist auch mit dabei.
Okay. Aber die Oberfläche ist quasi sehr Visual Novel getreu oder gibt es da auch andere Elemente, die da noch mit reinkommen?
Die Hauptsache dessen ist natürlich Visual Novel. Also du hast Personen, die als Figur auftauchen, einen kleinen Teil mit einem Bildschirm für die jeweiligen Texte. Aber du hast auch eine Karte, auf der du die unterschiedlichen Schauplätze anklickst. Du kannst dreimal je Tag an einen unterschiedlichen Ort gehen und dort Leute befragen oder eben ermitteln. Dann gibt es diese Oberfläche, bei der man die Gerüchte konstruiert. Je nachdem, was man erfahren hat, kann man dann die handelnde Person, die Handlung selbst und den Hintergrund festlegen und daraus irgendwas Neues konstruieren und versuchen, dadurch dann neue Gesprächsoptionen zu bekommen. Also ist es ein bisschen eine Melange aus diesen verschiedenen Elementen. Wer jetzt nur Visual Novel haben will, muss sich dann mit den anderen Sachen eben auch noch ein bisschen auseinandersetzen.
Ich fand es auch sehr interessant, als du das vorgeschlagen hast, dass du das mitbringst und so vollkommen selbstverständlich gesagt hast, ja, das ist aus dem Fallen London-Kosmos. Okay. Also verdammt, müsste ich das kennen? Warum sagt mir das nichts? Bis ich dann verstanden habe, ach okay, das gehört zu diesen Sunless Sea etc. Spielen, die ich ehrlich gesagt leider auch noch nie gespielt habe, aber immer gehört habe, dass die fantastisch geschrieben sein sollen und dass man die
sind super mega gut geschrieben. Vor allem, das ist ja nicht nur diese beiden Spiele und jetzt Mask of the Rose, sondern das ist ein sehr, sehr langlaufendes Browser-Game, das es jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Jahren gibt. Und okay, vor einiger Zeit haben sie dann auf Kickstarter dafür auch ein RPG-System veröffentlicht und auch erfolgreich gebackt und ich warte darauf, dass es hier endlich ankommt. Ich will es spielen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das hat das einen Offline-Welt-Hintergrund oder ist es eine reine Videospiel-Serie sozusagen?
Also zuallererst kam natürlich das Browser-Game und daraus haben sich dann Sunless Skies und Sunless Sea entwickelt. Und danach kam Mask of the Rose und danach haben sie dann dieses schöne RPG-System veröffentlicht. Also okay, ich schätze also mal, sie hatten dann diese ganzen Hintergrundinformationen schon und haben sich gesagt, so, jetzt gießen wir das mal in einen Text, den man auch in die Hand nehmen kann.
Mhm. Cool. Ja. Also Mask of the Rose heißt es, gibt's für Steam wahrscheinlich hauptsächlich.
Auf jeden Fall auf Steam. Ich habe das bisher noch nicht woanders gesehen. Ist ein bisschen schade, weil eigentlich hätte das Spiel deutlich mehr Verbreitung verdient, einfach weil es ein bisschen was anderes ist. Aber ich muss dazu auch sagen, wenn man eine bestimmte Erwartung an das Spiel hat, nämlich entweder Visual Novel oder Detektivspiel oder ja ein bisschen Mystery-Spiel, könnte es sein, dass man ein bisschen enttäuscht wird, weil es ist etwas clunky. Man muss sich mit ein paar Eigenheiten auseinandersetzen. Also es ist jetzt, denke ich, nicht total das Spiel für die Masse. Wenn man es quirky mag, und ich mag es halt quirky, dann ist es geil. Wenn es super gepolished sein soll und leichtgängig, ist es vielleicht nicht für jeden.
Okay. Gut, apropos andere Erwartungshaltung. Der Titel weckt auch andere Erwartungshaltungen bei deinem Spiel, Basti. Mini-Mini-Golf-Golf. Da denkt man ja, ah, du hast wieder so ein Casual-Game mitgebracht, wo irgendwie ein bisschen Minigolf gespielt wird mit irgendeinem Twist, so vielleicht wie What the Golf oder so. Aber der Twist ist da deutlich größer, als man auf den ersten Blick erwarten würde, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln, weil du gesagt hast, bei Mask of the Rose, wer Lust hat auf so richtig gepolischte Spiele und dass das vielleicht da falsch ist. Und bei Mini-Golf, wow. Da ist es relativ ähnlich. Das ist nämlich auch ein wirklich sehr, sehr quirky Spiel, so wie du es eben gerade benannt hast. Das mischt auf der einen Seite so ein Mini-Golf-Minispiel, sag ich mal, mit einem narrativen Abenteuer. Und dieses Spiel, das ist auch so ein bisschen wie zweigeteilt. Man fängt dieses Spiel an, ist auf einer Raumstation und hat vor sich so zwei so retrofuturistische Röhrenmonitore. Und auf der linken Seite kann man so Frequenzen einschalten und empfängt dann unterschiedliches Programm. Das sind dann irgendwelche Videobeiträge oder irgendwelche Schnipsel, die man sich eben anschauen kann. Und auf der rechten Seite, auf dem anderen Bildschirm, spielt man eben ein Spiel, und zwar dieses Minigolf-Spiel, das ja eben auch im Namen doppelt steht. Und über dieses Minigolf-Spiel schaltet man quasi weitere Rückblenden oder Sequenzen und Erinnerungen frei, die dann eben wieder auf dem anderen Bildschirm auftauchen. Das ist so ein bisschen das grobe Grundkonzept. Ich finde es auch schon am Anfang sehr charmant, weil du also diese Sequenzen, die man empfängt, das sind auch Realfilmaufnahmen. Mhm. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Versatzstücke. Es geht einmal um eine Firma, deren, sag ich mal, Machenschaften man so ein bisschen entschlüsseln möchte, was ist da schiefgelaufen, was ist da passiert. Aber man hat auch so sehr persönliche, da gibt es zum Beispiel eine Art Videospielsendung, wo es so essayistische Beiträge gibt, die auch von, soweit ich das verstanden habe, von den MacherInnen des Spiels, die spielen das selber. Und ich fand es in dem Sinne sehr charmant, weil es so ganz leichten Cringe schwingt da mit. Aber ich finde das ja persönlich, ne, ich arbeite ja für Game 2, wäre doof, wenn ich Cringe doof finden würde. Ich fand das schon ganz charmant. Also das hat sehr gut gepasst und da war ich dann gleich direkt ein bisschen neugierig. Und genau, dann wechselt man eben auf die andere Seite und spielt dieses Spiel. Da kommt dann die spielerische Komponente rein. Man wird auf dieser Ebene davor, das kann ich vielleicht auch noch sagen, von so einem elektronisch pinselten Klemmbrett wird man irgendwie sozusagen darauf hingewiesen, was man machen soll. Also man hat so ein Klemmbrett wie in so einer Forschungsanlage. Man guckt sich an, okay, was sind meine To-Dos? Was sollte ich machen? Und dieses Klemmbrett schickt einen dann nachher in dieses Minigolfspiel. Und das fängt erstmal ganz normal an. Es sieht wirklich aus wie ein Minigolfspiel. Ich finde es sehr ästhetisch, sehr schick. Es hat so einen sehr besonderen Stil. Man merkt einfach, dass da ganz viel Gedankenschmalz in das Design reingeflossen ist. Und es ist aber ein sehr rudimentäres Minigolf-Spiel, das aber dann nach einer gewissen Zeit, wenn man so ein paar dieser Kurse absolviert, dann so bricht. Also man merkt so richtig, okay, plötzlich kommt man hinter die Fassade und dann sieht man nur noch so ein Grid, auf dem man quasi die Löcher spielen muss. Und es tauchen Botschaften auf, wenn man den Golfball spielt. Es wird quasi so ein bisschen mit einem geredet, aber auch dabei weiter die Geschichte erzählt. Und darüber schaltet man sich dann eben sozusagen diese Sequenzen frei, die ich vorhin erwähnt habe. Und da wird es dann sozusagen spannend. Beim Anfang dachte ich, oh, okay, wenn es wirklich nur dieses Minigolf, das sehr typische Minigolf-Spiel wäre, das wäre ein bisschen langweilig. Ich habe natürlich vorher auch schon reingeguckt und wusste, dass da noch mehr drin steckt. Genau, und wenn es dann bricht, dann wird es ein bisschen spannender. Dann muss man auch nicht nur bis zum nächsten Loch spielen oder über Hindernisse hinwegkommen, sondern dann gibt es auch so kleine, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, Rätselaufgaben. Da sind manchmal so Farbflächen, die auf diesem Parcours hin und her sich bewegen und die muss man treffen, um gewisse Hindernisse zu überwinden. Oder es gibt auch, man wird dann manchmal zurückgeworfen auf Parcours, die man vorher schon absolviert hat und muss da dann aber eine besondere, ja, muss die auf eine besondere Art und Weise spielen, damit es überhaupt weitergeht. Und da bekommt man wiederum Hinweise auf dem anderen Bildschirm in der Filmsequenz. Da wird dann etwas gesagt, zum Beispiel, du solltest es immer wieder versuchen. Und dann weißt du, okay, ich gehe wieder zurück zu dem Kurs, spiele da ein bisschen und verliere sozusagen meine Versuche einfach. Also ich versuche gar nicht in das Loch einzuspielen und dann komme ich wieder ein Stück weiter. Das ist so ein bisschen der Kern des Spiels. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde so diese Inszenierung total charmant. Ich mag so die Art und Weise, wie die da rangehen. Das ist auch so ein bisschen Meta. Der, glaube ich, Geschäftsführer des Studios, ist ein Berliner Studio, die das entwickelt haben, Three More Years. Der kommt da auch selber vor und spricht so ein bisschen auch beispielsweise darüber, wie er zu Mini-Mini-Golf-Golf gekommen ist, wie er zu DLD gekommen ist. Und sowas finde ich immer wahnsinnig toll, weil ich das, keine Ahnung, ich mag das, wenn es auch so ein Commentary-Modus in manchen Spielen gibt. Gab es ja zum Beispiel auch bei, lass mich nicht lügen, war es Dandy Parable, dass man einfach im Spiel selber ein bisschen so die Gedanken der Entwickler nachvollziehen kann. Das finde ich
so oder The toll. Witness berühmt auch, ja.
Ja, zum Beispiel, genau, stimmt. Genau, und das mag ich total. Aber ich muss sagen, spielerisch bin ich an dem Spiel ganz schön abgeprallt, weil es ist ein bisschen träge. Ich finde auch diese Sequenzen, die man sich auf dem Bildschirm anschauen kann, auf der linken Seite, so einfallsreich das auch ist, so darüber die Geschichte zu erzählen und über die Dinge, die beim Spielen auftauchen. Aber es ist alles so ein bisschen träge. Es dauert alles ein bisschen lange. Auch diese Filmschnipsel, die sie da aufbereitet haben, die haben so ihre Längen, werden immer mal wieder unterbrochen. Und auch wenn man dann spielt, meldet sich ganz oft dieses Klemmbrett. Dann muss man wieder quasi rausspringen aus der Spielerfahrung, auf das Klemmbrett gucken, ja, was ist denn jetzt los? Ah, okay, jetzt muss ich das machen, dann gehe ich wieder zurück zum Minigolfen. Das ist manchmal so ein bisschen zäh und auch, wenn man den, also generell muss man die Steuerung ganz, die muss man erstmal ein bisschen verinnerlichen. Es ist gar nicht so einfach, Abstände genau zu verstehen. Wie doll muss ich den Ball jetzt anstupsen, damit er nicht wegfliegt, aber dann doch ungefähr in Richtung Loch kommt. Also klar, ist typische Minigolf-Problem, aber hier vielleicht hat man noch weniger Verhältnis sozusagen dazu. Und es dauert mir dann auch stellenweise da wieder ein bisschen zu lang. Dann muss man wirklich warten, keine Ahnung, bis der Ball wirklich zum Erliegen kommt. Dann muss man da erstmal nochmal zugucken. Dann, wie gesagt, das Klemmbrett, das sich dann auch sehr langsam aufbaut und erzählt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es vielleicht mich auch nicht in der richtigen Stimmung erwischt hat, das Spiel. Ich finde die Versatzstücke alle irgendwie spannend und interessant. Aber ich habe leider relativ schnell gemerkt, wie ich dann spielerisch dann doch ein bisschen gelangweilt war nach einer gewissen Zeit.
Also das klingt voll nach einem Spiel für mich. Ich habe da voll Bock drauf. Ich habe das beim DCP, als ich in der Jury war, vom DCP so ein bisschen mitgekriegt. Ich war zwar nicht in meiner Kategorie, aber es ist nominiert jetzt tatsächlich für beste Story, was ich bei dem Mini-Mini-Golf-Golf-Namen erstmal nicht erwartet hätte, als ich die Einreichung gesehen habe. Und dann war ich schon hooked, kam aber dann nicht dazu, weil es, wie gesagt, nicht in meiner Kategorie gefallen ist und habe jetzt gedacht, okay, das könnte ich doch jetzt nach Blueprints spielen, bleibt so in der Meta-Ebene. Es ist ja ein Spiel, die Jury schreibt, Mini-Mini-Golf-Golf ist ein Paradebeispiel für kryptografische, verrätselte Narrative und die Art, wie nur Videospiele Geschichten erzählen können, wenn Interaktion und Narration zusammendenken. Finde ich super ansprechend, sowas. Mhm. Dann habe ich es auf dem Steam Deck jetzt probiert und da hat die Steuerung halt überhaupt nicht funktioniert. Also ich weiß, das ist ein typisches Mausspiel, oder? Also mit diesen ganzen Monitoren und das hin und her. Das hat leider nicht sehr gute Optimierung fürs Steam Deck. Sonst hätte ich es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen intensiver gespielt und könnte auch was dazu sagen. Aber das nehme ich mir auf jeden Fall auch nochmal vor. Das spricht mich auf so vielen Ebenen an. Auch dieses Dystopische, was da drin steckt und dieser Artstyle und dieses, ja, so ein bisschen Gesellschaftskritik steckt ja da auch drin und eben dieses Futuristische mit dem Raster-Look und so, der dann da drin steckt und auch einfach diese VHS-Ästhetik finde ich auch super ansprechend.
Das stimmt. Ja, ja,
nee, das klingt auch so bescheuert. Also ganz ehrlich, so als Mischung, wenn man das zum ersten Mal hört. Und ich höre es jetzt tatsächlich zum ersten Mal so, hä, was machen die da? Aber es klingt so spannend. Ich glaube, ich muss das auch ausprobieren.
Also man kann es auch auf jeden Fall empfehlen. Es kostet halt 12,79 €. Auf Steam, was ich halt wirklich vollkommen akzeptabel finde. Ich finde auch die Idee grundsätzlich total interessant und spannend. Für mich kommt es halt nicht ganz so zusammen, wie ich es mir gewünscht hätte. Als ich die ersten Bilder gesehen habe, war ich auch hin und weg und dachte mir, boah, okay, cool. Aber gerade jetzt ist natürlich auch ein fieser Vergleich, aber nachdem man dann von Blueprints kommt, wo man einfach auf allen Ebenen irgendwie total fasziniert ist und da die ganze Zeit dran ist, da habe ich gemerkt, dass mich Mini-Mini-Golf-Golf da nicht ganz auf die Art und Weise reinholt. Da sind die Mysterien nicht so tief, wie man im ersten Moment denkt. Das ist alles noch relativ simpel und da hätte ich mir, glaube ich, hier und da ein bisschen mehr erhofft.
Naja, wenn du Baldur's Gate 3 gespielt hast, dann ist erstmal jedes andere RPG auch erstmal so ein bisschen karg. Also das ist dann natürlich ein bisschen schade, wenn der Vergleich zwischen einem ziemlich extrem guten Spiel und einem vielleicht noch nicht ganz so komplett ausgereiften Spiel kommt.
Absolut, ja, ja, das darf man auch nicht miteinander vergleichen, das wollte ich damit auch nicht sagen, es war nur, gerade wenn man daherkommt, ist es halt einfach fies für das Spiel, aber ich finde auch, es ist auf jeden Fall ein Blick wert.
So, dein Spiel kostet irgendwie 12-13 €, meins ist noch günstiger, es kostet nämlich nur noch die Hälfte. So, damit habe ich, glaube ich, das günstigste Spiel in der Reihe, was ich mitgebracht habe. Ja, genau. Nur 5,89 € auf Steam kostet nämlich Spilled mit Ausrufezeichen.
Ach, also wie cool.
Ja, habe ich endlich gespielt. Das hat mich, war bei irgendeiner Indie-Cozy-Show wurde das mal vorgestellt und ich finde, das sah so putzig aus. Und es ist ein Spiel, da spielt man auf einem kleinen Boot und reinigt den Ozean. Und die Entwicklerin Lente, die das als Solo-Dev entwickelt hat, lebt auch auf einem Hausboot. Ja? Also sie hat wirklich auf dem Hausboot, hat sie sich ein Homeoffice-Büro gebaut und programmiert da jetzt Spiele. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann muss mein erstes Spiel natürlich auch was mit einem Boot zu tun haben. Man ist ein super kleines, cozy Umweltthema-Spiel. Man hat ein kleines Fischerbötchen und ist in so einem Ozeanbecken, würde ich jetzt vielleicht sagen. Also Ozean wäre jetzt übertrieben, aber man ist irgendwie im ozeanischen Bereich. Und da ist überall ausgelaufenes Öl. Und man schippert dann so an der Küstengegend lang und hat so ein Reinigungsboot, also so ein Fischerboot, hinten so ein Haken mit so einem, den man halt so ablassen kann. Und vorne ist so wie so eine Schaufel, mit der man dann eben diesen Öl, ich weiß gar nicht, wie die das in echt machen, aber das Öl ist ja relativ dick, flüssig und schwimmt auf der Oberfläche und das kann man wohl auch so aufsaugen. Also du hast dann einen Tank hinten drauf, das ist so ein Pixel-Abenteuer, du siehst es so von isometrisch schräg oben Pixel-Look. Und dann schipperst du da rum und sammelst diese schwarzen Ölpfützen auf. Und wenn dein Tank voll ist, dann gehst du eben zur Entladestation, wie so ein Hafenbecken. Und dort kriegst du dann Geld. Und mit dem Geld kannst du dir kleine Upgrades kaufen, was man halt so erwartet. Größerer Tank, größere Aufnahmefläche und schnellere Geschwindigkeit. Und die werden natürlich immer teurer, die Upgrades. Und dann hast du noch so kleine Nebenquests, in Anführungszeichen, wirklich sehr kleine Nebenquests. Da liegt dann mal irgendwo ein Beachball rum. Und dann musst du halt den Beachball-Ball an eine bestimmte Stelle hinbringen und dann freut sich jemand und dann kriegst du da auch Münzen für. Oder irgendwo brennt's an der Küste und dann hast du halt noch so eine Wasserpumpe und kannst damit auch das Feuer löschen. Oder erzeugst Schneebälle, weil du dann in der Region bist, wo es eisig ist. Und du kannst Tierchen aufsammeln. Also es gibt dann überall noch Tiere, die man retten kann, die dann durch das Öl verschmutzt, verklebte Flügel haben oder so. Und wenn du über die drüber fährst, dann hast du sie gereinigt. Und dann spuckt es dir halt hinten eine saubere Ente wieder aus. Und dann hast du da noch so ein kleines
Collection-Ding. Das ist jetzt so ein bisschen irritierend.
Man sieht's nicht. Du fährst einfach drüber und dann ist sie sauber, das Tierchen. Und dann kriegst du wie so ein Sammelkärtchen fürs Tier. Und es ist super cute und super cozy und dann spielt man und denkt sich, ach, ist das aber süß und zack, ist das Spiel zu Ende. Und so, hä, was? Also das ist unter einer Stunde. Es ist ein super kleines Minigame und klar, es kostet auch nur 5,89 €. Und es ist ihr Erstlingswerk, aber es ist wirklich leider zu kurz, um überhaupt, also man hat so das Gefühl, jetzt hat man erst richtig alle Mechaniken gesehen, man hat die Upgrades bekommen, ich hätte gern einfach noch mehr Ozeane, die ich säubern kann. Spielerisch passiert da jetzt auch nicht viel, du fährst rum, fährst über die schwarzen Pfützen und dann kommt am Ende halt ein Endboss sozusagen, ein großer Tanker, mit dem man dann irgendwie interagieren muss, das ist die einzige Mechanik, die dann quasi so neu ist und dann ist das Spiel leider schon aus. Also empfehlenswert, in Anführungsstrichen, wenn man sich darauf einstellt, dass es halt sehr, sehr kurz ist. Ich glaube, ich habe es in unter einer Stunde durchgespielt, so 30 Minuten, 40 vielleicht höchstens. Weil arg viel mehr kann man da auch nicht entdecken. Ich habe auch alle Tiere gefunden, ich habe alle Brände gelöscht, habe alles gesehen von diesem Spiel. Und es sieht aber so nett aus, auch diese, wie dieses, das Wasser, dieses Pixelwasser da aussieht, wenn es dann sauber ist. Es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich ein schönes Gefühl, diese Welt zu reinigen. Und ich würde gern mehr sauber machen. Weißt du, so was Anne immer hat mit ihrem Dampfruckreiniger. Ich hätte gern einfach mehr Ozeane und mehr Flächen, die ich säubern kann. Vielleicht arbeitet sie noch weiter jetzt. Sie wollte es wahrscheinlich jetzt halt auch erstmal rausbringen, so zu das Proof of Concept. Ich habe mein eigenes Spiel gemacht. Ich habe den ganzen Steam-Prozess durchlaufen. Das Ding ist jetzt auch out und man kann es kaufen. Ich hoffe aber sehr, dass da vielleicht noch ein paar kostenlose DLCs dahinter kommen oder irgendwie sowas. Oder dass sie aus der Idee was Größeres macht. Vielleicht mit mehr Mechaniken, mit mehr Verschmutzungen. Vielleicht kann man dann sich noch überlegen, dann auch, was weiß ich, mit Plastikmüll andere Dinge machen zu müssen, andere Boote zu kaufen. Also da ist sicherlich noch Potenzial in diesem Spiel.
Ja, ich finde es super interessant, weil das Spiel hat halt auch eine Demo auf Steam und ich bin gerade so, ja. Was zeigt man denn dann da, wenn man ein relativ kurzes Spiel hat? Ich finde ja kurze Spiele per se eigentlich immer toll, aber eine Spiele ist schon wahrscheinlich sehr knapp. Gerade wenn man
genau das habe ich auch gedacht. Ich bin ja immer der sagt, kurze Spiele sind super, aber unter einer Stunde ist dann doch ein bisschen wenig.
Also
aber
es hier gibt also durchaus einen zu kurz für dich, ja?
Ja, absolut.
Aber ich finde es cool, dass sie es auch endlich geschafft hat, es fertigzustellen, rauszubringen. Ich verfolge sie auf x-Twitter ja schon eine ganze Weile. Fand auch das unglaublich charmant, dass sie auf einem Hausboot lebt. Also ab und an postet sie auch Bilder davon, wie ihr Hausboot so aussieht und so. Und diese Idee, allein mit diesem riesen Schaufelboot da durch die Gegend zu schippern und Öl wegzuräumen, solche Spiele könnte es eigentlich viel mehr geben. So ein bisschen spielerisch mit den Problemen der heutigen Zeit umzugehen. Mir gefällt es unglaublich gut. Also ich fand das jetzt gerade auch super, als du gesagt hast, so ja, das Bild spiele ich. Und ich so, yes, wieder ein schönes kleines Indie-Spiel, juhu.
Ja, und es hat auch schon 1613 äußerst positive Rezensionen auf Steam. Also die Leute scheinen jetzt auch nicht sauer darüber zu sein, dass es so kurz ist. Aber klar, sie wird sich wahrscheinlich damit rumschlagen müssen, dass viele Leute es kaufen, spielen und dann refunden, weil sie vielleicht einfach sagen, ist mir zu kurz. Damit muss sie wahrscheinlich dann rechnen. Aber ich glaube, die meisten Leute werden einfach so viel Spaß damit gehabt haben, dass sie sagen, nee, komm, also wegen diesen 5,89, die will ich jetzt nicht refunded haben. Da unterstütze ich die Entwicklerin, die Solo-Dev. Und 10 Cent pro Verkauf gehen dann auch noch an die Dolphin Conservation Fund. Also sie spendet dann auch noch Teile des Gelds. Natürlich bei so einem Umweltthema ja auch sehr naheliegend. Ja. Aber ich finde es cool. Die soll bitte weitermachen. Ja,
bitte.
Um noch einmal ganz kurz zurückzukommen. Ich hatte das auch auf dem Schirm, aber habe es auch irgendwie aus den Augen verloren. Und wie so oft, ich glaube, ich habe das schon so oft in so einem Podcast gesagt, dass es mir schon fast leid tut. Aber diese Pixeloptik, ich finde sie so schön. Es ist so ein
total
Spiel. Aber es ist schon ein cozy Game, ne? Also, oder gibt es da in irgendeiner Art und Weise irgendwie eine Art von Druck oder, weiß ich nicht, dass eine Zeit abläuft?
Nee, es ist absolut wholesome. Es war bei der Wholesome Direct letztes Jahr. Es ist wholesome und cozy in dem Sinne, dass du keinen Zeitdruck hast. Also, du kommst halt einfach in eins der nächsten Gebiete. Ich glaube, es gibt 8 Gebiete, die du säubern kannst. Genau, 8 Gebiete. Und die sind halt einfach so lang, wie du halt brauchst. Also, da gibt es keinen Zeitdruck, es gibt kein Game Over, es gibt keine Feinde bis auf den Endboss, aber der Endboss fährt im Endeffekt immer im Kreis, bis du ihn besiegst. So, weißt du, der tut dir nichts. Also, selbst der Endboss ist cozy. Und wenn du da fertig bist mit Putzen, dann öffnet sich das nächste Gebiet und du gehst ins nächste Gebiet. Also, da ist totale Ruhe und komplett kein Stress.
Das müsste mal jemand über Elden Ring sagen, so, ja, der Endboss ist total cozy.
Eine cozy Mod zu Elden Ring, jetzt wäre ich neugierig.
Ha!
Ja, so wie bei Ubisoft, diese History-Tours, einfach durch Elden Ring laufen und Stadtführungen machen.
Ach, das fände ich jetzt irgendwie toll.
Verdammt. Gibt's bestimmt als Mod.
Ich google.
Gut, das waren unsere 3 Spielchen. Mask of the Rose, was kostet das?
Wo ordnet sich das 19 ein? Euro irgendwas, also knapp 20. 19,50 Euro, sagt Steam hier.
Sehr schön. Gut, dann kommen wir zu den News. Und da wurden Awards verliehen. Da wollen wir noch kurz drüber gehen, einfach der Vollständigkeit halber, weil wir ja meistens die Gewinner der Awards auch nennen, nämlich die BAFTAs, die renommierten in England oder in UK, wurden verliehen, ohne große Überraschungen. Also auch hier haben Astrobot und Balatro abgeräumt. Vor allem Astrobot hat die Best Game gekriegt, hat bestes Audio Achievement gekriegt, bestes Animation. Also Astrobot war der große, große Gewinner. Bestes Debüt-Game hat sich natürlich auch Balatro geholt. Und Basti, du hast es auch gesehen, die Dankesrede von Balatro war unfassbar gut.
Ja, fantastisch. Also du kanntest den Schauspieler, ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht.
Mhm. Das ist ein ganz berühmter Synchronsprecher, der auch bei Final Fantasy und so Leute spricht.
Ah, okay.
Ben Starr.
Der kam in Joker ja, Kostüm und Schminke auf die Bühne und hat eine sehr unterhaltsame Rede geschwungen. auch durchaus immer mit dem einen oder anderen bissigen Kommentar auch in Richtung Publisher. Und das war einfach sehr, sehr amüsant, das zu sehen. Und finde ich auch eine sehr gute Lösung, weil sich der, wie heißt er denn? Der
Funk irgendwas, gell?
Ja. Genau. Der zeigt
Royal sich, Funk oder so, ja. Der hat sich noch nie gezeigt, ja.
Genau, und da so diese Lösung zu finden und damit dann auch gleichzeitig irgendwie so ein Social-Media-Craze auszulösen, finde ich halt fantastisch. Also hat er sehr gut, haben sie sehr gut gespielt, die Karte.
genau. Ja, der ist da schon öfter aufgetreten in den Videos, also auch Ankündigungstrailern war der auch schon als der Joker gespielt. Ben Starr kennt ihr als Clive von Final Fantasy 16. Die Stimme, also diese tiefe Stimme. Okay. Und er hat ganz vielen Animes und so hat er auch gesprochen. Genau. Was hat noch gewonnen? Ansonsten
Helldivers 2, hallo!
Yes! For freedom! Democracy!
Für die Übererde.
Auch ein cozy Game, oder?
Ja, total cozy. Also spätestens, wenn du mal so richtig unter Dampf bist, nach Hause kommst von der Arbeit und sagst so, jo, jetzt muss ich mal Frust rauslassen, ist Helldivers 2 das perfekte Spiel, weil man nimmt seine Waffe, es gibt eine Menge Gegner, man kann sie alle umsensen und es tut so gut. Also im Ernst, also bei Helldivers 2 kann ich mich wirklich voll auf das Spiel konzentrieren, gehe raus und sag so, jetzt geht's mir besser. Ich habe Aliens geschlachtet, die Welt ist schön. Oh, wunderbar. Man sollte es in einer Gruppe spielen, in der man die Leute kennt, weil zufällig zugeloste Personen bei Helldivers 2 sind so ein bisschen wie eine Pralinenschachtel mit irgendwelchen komischen, hässlichen Kirschwasserpralinen mittendrin. Es kann gut sein, muss aber nicht. Und mit Freunden zusammen dann zu sehen, dass sie gerade von irgendeinem Titan umgesenzt werden oder eine Kapsel auf sie drauf fällt oder vielleicht bist du selbst in der Kapsel. Das ist einfach so schön. Das sind Dinge, über die man dann immer wieder reden kann.
Absolut. Bestes Multiplayer hat es gewonnen.
Verdient.
Absolut verdient. Beste neue IP, Still Wakes the Deep. Da wird sich Micha auch drüber freuen. Das ist dieses Spiel in Schottland auf der Bohrinsel. Und Still Wakes the Deep hat auch den beste Performance-Rolle gewonnen, nämlich Alec Newman. Und das ist auch richtig gut. Also allein schon, wie die alle sprechen. Ich finde, das Beste an Still Wakes the Deep ist wirklich die Synchro. Man steht da und denkt sich, what? Dieser schottische Akzent ist wirklich der Hammer. Aber die spielen auch richtig gut, dieses beklemmende Gefühl. Und Melina Jürgens war ja auch wieder nominiert für Hellblade 2 und hat diesmal nicht den BAFTA bekommen, obwohl ihre Performance da mindestens genauso gut war wie im ersten Hellblade. Aber hat starke Konkurrenz dieses Jahr gehabt. Und Karen Dunbar bei Still Wakes the Deep hat auch die Supporting-Rolle bekommen. Also das Spiel hat in BAFTA-Kategorie auch abgeräumt mit den beiden besten Darstellern und beste IP.
Da muss ich mir eigentlich auch unbedingt noch angucken. Also ich hatte das irgendwie die ganze Zeit im Auge, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gespielt.
Mm. Ist auch nicht warum. Und Hellblade 2 hat aber wenigstens noch für Technical Achievement, die haben ja Island, glaube ich, komplett pixelgenau abgescannt mit der Fotogrammetrie. Dafür haben sie jetzt auch dann noch den Preis gekriegt vor Astrobot, Black Myth, Wukong und so weiter. Ja. Also wenig Überraschung und genau, wenn wir noch dabei sind, beste Geschichte hat Metaphere Fantasio gewonnen. Auch das ja inzwischen kein Geheimtipp mehr von den Ex-Persona-Leuten. Muss ich auch mal nachholen jetzt, glaube ich.
Die 200 Stunden hast du mal gerade nach
Blueprints. Genau. Das sage ich jetzt so, aber ich werde dann eh nur Blueprints spielen.
Ja. Das stimmt, ja, wahrscheinlich. Was machen wir denn eigentlich die ganzen Brunch-Folgen für das restliche Jahr, wenn wir eigentlich nur noch Blueprints spielen? Das könnte schwierig werden.
Schwierig, vor allem kann man darüber so schlecht weiterreden, ohne alle zu spoilern. Stimmt, ja.
Ja, zwischendrin müsst ihr halt mal so ein Indie-Game einschieben, also andere Indie-Games.
Deswegen, ich brauche mehr Games wie Spilt, die nur eine Stunde dauern, dass ich mehr Zeit habe für Blueprints.
Eine Sache, die mich noch gefreut hat, auch nochmal ein Indie-Game, ist tatsächlich Artistic Achievement. Da hat nämlich Neva gewonnen. Das ist das zweite Spiel von den Gries-Entwicklern vom Studio. Und das fand ich auch sehr schön. War natürlich in dem Sinne auch nichts wahnsinnig bahnbrechend Neues. Es hat sehr in die gleiche Kerbe geschlagen, aber ich fand es wieder super und deshalb freut mich, dass das da jetzt auch nochmal eine kleine Auszeichnung bekommen hat.
Genau. Neva haben wir ja auch einen Cast zu, das bessere Gries mit mehr Kampf und hat mir auch sehr gut gefallen. Gut, das waren die BAFTA-GewinnerInnen. Dann kommen wir zurück nach Deutschland. Da gibt es Neues vom Game. Der Verband hat jetzt einen Fördervorschlag für ein neues Steuerkonzept der neuen Regierung an die Hand gegeben. Ich wollte es deswegen nur aufgreifen, weil wir schon öfter über Tax Cuts und Tax Breaks gesprochen haben, auch bei den News früher. Das ist ein Steuermodell, was in den anderen Ländern, wo sehr viel Games-Förderung passiert, schon sehr erfolgreich erprobt wurde. Das heißt, wenn du in UK oder auch in Kanada Spielestudios gründest, kriegst du ein Tax Break oder Tax Credits. Das heißt, du kriegst dann halt vom Staat als Förderung sozusagen indirekt Geld, indem die sagen, wir verzichten auf die Körperschaftssteuer. Und das Konzept hat der Game jetzt als Verband der deutschen Gamesbranche dann eben jetzt dieser neuen rot-schwarzen Regierung vorgelegt, dass die das doch hoffentlich aufgreifen, also typische Lobbyarbeit natürlich. Und das könnte sicherlich auch dort aufgenommen werden, weil das eine sehr einfache Möglichkeit ist. Das heißt, du gibst dann halt neu gegründeten Studios schneller die Möglichkeit, Geld zu investieren, weil gerade Leute einstellen kostet halt sehr viel Steuern. Also du zahlst ja dann nicht nur den Netto Bruttolohn, sondern eben auch ganz viel Abgaben da hinten dran noch und solche Geschichten. Und da haben sich Spielestudios dann halt oft ein bisschen schwer getan, weil du halt sehr viel erst ins Vorinvestment musst, um dann ein paar Leute anzustellen und auch andere Steuersachen natürlich, wenn die erstmal ein paar Jahre aussetzen und das Geld von dir nicht wollen als Förderung, dann kannst du mit dem Geld natürlich, bist sehr viel liquider und kannst sehr viel mehr damit arbeiten. Mhm. Und weil es in den anderen Ländern gut funktioniert, haben sie jetzt dieses Steuerkonzept eben vorgelegt und darf man jetzt sehr gespannt sein, ob das aufgegriffen wird. Es wird wahrscheinlich ein CSU oder ein CDU regiertes Ministerium werden, was jetzt so die ersten Newsmeldungen gesagt haben. Die Ministerien sind schon vergeben, aber die Minister und die Ministerinnen noch nicht ernannt. Aber es wird sehr wahrscheinlich in CDU-CSU-Hand sein, dieses Digital-Geschichte zusammen mit Raumfahrt beim Herrn Söder. Ein neues Superministerium ist geplant für KI, Technik und Raumfahrt. Kein Witz.
Ja, man muss sich ja so sehr schämen, aus Bayern zu kommen. So sehr.
Ja, aber gut. Unabhängig davon soll das Steuerkonzept dort Fuß fassen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch passiert, sodass wir vielleicht dann doch mal mehr Studiogründungen wieder haben, nachdem in letzter Zeit ja schon eher die Studiogründungen extrem zurückgegangen sind und die Belegschaften auch extrem geschrumpft sind, trotz diesem 50 Millionen Fördertopf. Das reicht einfach nicht. Deswegen kommen diese Tax Breaks, glaube ich, da ganz gut, damit nicht nur Anno aus Deutschland als Vorzeigespiel herhalten muss.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wie kompliziert es offensichtlich ist, aus diesem Fördertopf irgendwas abzurufen. Ich habe mir dazu mal vor einer Weile einen Artikel angeschaut, in dem ein Entwicklerteam eben geschildert hat, was man da alles an Vorabinformationen liefern muss, damit man da überhaupt in Frage kommt und die ständigen Überprüfungen und so weiter und so fort. Gerade bei einer Entwicklung ist das doch unglaublich schwer, wirklich zu planen. Klar muss man eine gewisse Planung haben, aber du kannst natürlich nicht jeden Schritt festlegen. Man kann nicht zwingend immer auf den Punkt genau liefern, wenn bestimmte Dinge halt nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und ich denke, das ist bei uns hier in Deutschland auch ein riesiges Problem.
Mhm. Auf jeden Fall. Also kann man wirklich nur hoffen, deine Zuversicht, dass sie sich bestätigt und dass das mal angenommen wird. Weil, also ich glaube, es ist nicht diskutabel, dass die deutsche Games-Branche nicht so gut dasteht, wie sie dastehen könnte. Ich finde immer wieder, man merkt, wenn man sich umschaut, wie viele tolle, kreative Spiele es gibt. Ich meine, wir haben gerade Mini-Mini-Golf-Golf gehabt und es gibt davon wirklich etliche Beispiele, gerade von eben eher Indie-Studios und kleineren Entwicklern, aber auch durchaus größere, die dann aber oft eben abwandern, weil sie sich das gar nicht mehr so richtig leisten können und irgendwie sich in den Schoß von internationalen Konzernen begeben. Und dass da einfach mal was passieren muss, sollte, glaube ich, ganz, ganz klar sein.
Ja, und wenn man sich dann überlegt, dass so ein geniales Studio wie zum Beispiel Mimimi Games dicht macht, weil sie sagen, wir haben hier dermaßen einen Stress im Hintergrund wegen der Finanzierung von jedem neuen Spiel. Ja, meine Güte, das ist so traurig, dass die weg sind. Ich könnte jedes Mal aufs Neue weinen, wenn ich darüber nachdenke, weil das war so Unix, so besonders, was sie immer geschaffen haben. Und dann brechen sie einfach weg, weil hier in Deutschland die Spieleförderung so schwierig ist. Man guckt dann einmal über den großen Teich und sagt sich hier, da sind eine Menge Investoren, die einfach Geld reinschmeißen und dann kommt was Geniales raus. Warum geht das bei uns nicht so leicht? Das ist so traurig.
Ja, absolut.
Ja, genau. Also hoffen wir, dass es fruchtet. Im ersten Koalitionspapier ist auch dieses Steuerkonzept schon namentlich genannt, sodass es dann planmäßig zum 1. Januar 2026 wohl auch umgesetzt werden kann. Also Daumen sind gedrückt für die deutsche Games-Branche, dass wir vielleicht bei der III-Initiative 2026 noch ein paar mehr deutsche Spiele sehen. Die lief auch jetzt gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube am Donnerstag oder so. Die III-Initiative ist eine Streaming-Veranstaltung, wo ohne Hosts, ohne Werbung einfach nur Indie-Spiele präsentiert werden. Also III im Vergleich zu AAA, so als Kunstname, hat sich so eine Initiative gegründet, wo ganz viele Studios sich quasi zusammentun und sagen, komm, lasst uns unseren eigenen III-Stream machen. Hat letztes Jahr schon ganz gut funktioniert. Mein E-Mail, ich war beim Tennis gestern und währenddessen lief die III-Initiative. Ich kam zurück und mein E-Mail-Postfach ist übergequollen. Es war wirklich 118 Mails oder so mit lauter Ankündigungen. Wir können gar nicht alle Spiele auflisten, die da drin vorkommen. Da könnte man einen eigenen Cast zu machen. Aber wir haben so ein paar Highlights oder unsere Sachen rausgepickt, die uns da besonders ins Auge gestochen sind. Ich glaube, das bekannteste, was wir gleich als erstes besprechen müssen, ist The Alters. Das wurde ja schon verschoben und hatte noch keinen richtigen Release-Termin. War auf der Gamescom letztes Jahr auch schon ein absoluter Hype-Titel. Und das hat jetzt endlich ein Release-Datum gekriegt, nämlich 13. Juni. Und ich kann es kaum erwarten, in The Alters schön zuzugucken, wie mein geklonter Gärtner eifersüchtig ist, weil mein geklonter Ingenieur seine Frau noch hat und er seine Frau verloren hat in seinem Universum. Also dieses Spiel mit Klonen, Posthumanismus im Endeffekt und dieses Sci-Fi-Setting auf diesem Planeten, so ein bisschen angelehnt an den Film Moon wahrscheinlich auch und dann aber gleichzeitig Gloria so ein bisschen Trash-TV dazu. Eine kleine Prise.
Das ist genau. Was glaubst du, warum ich auch scharf auf die Alters bin?
Das wird super.
Ich bin sehr gespannt, wie diese ganzen Konzepte, die in diesem Spiel mitschwingen, nachher wirklich auch zusammenkommen.
Ich hoffe wirklich, dass es gut wird. Bitte lass es gut sein.
Also ich bin da recht guter Dinge. Also auch gerade, dass sie es nochmal aufgeschoben haben, ist, finde ich, ein gutes Zeichen. Dass sie sagen, nee, Moment, wir machen das richtig. Und auch dass diese Spielemischung überhaupt existiert. Also ich finde, das ist so ein besonderes Spiel. Und das sieht auch so toll aus bei allem. Also da bin ich auch ganz gespannt drauf. Juni wird gut. Ja.
Juni wird gut, genau. Auf was habt ihr euch denn noch gefreut oder über was habt ihr euch gefreut, Gloria?
Also mein größter Favorit ist natürlich Endless Legend 2, weil ich Endless Legend 1 unglaublich viel gespielt habe. Das ist ein 4X-Game, aber mit einem Twist, weil die Völker unglaublich kreativ sind. Also das ist immer so ein bisschen eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction. Oh, Katze, nein, mach das nicht. Ah, Hilfe!
Was hat denn eine Katze damit zu tun?
Aber ehrlich?
Nein, sie wollte gerade über die Tastatur laufen und dann tut sie wieder Dinge und
Das Katzenvolk.
Ja, das ist echt immer herrlich. Nein, Katzen gibt es, glaube ich, bei Endless Legends 2 nicht. Aber sie haben es bei Endless Legends 1 geschafft, sowohl dieses 4X-Prinzip einzubauen, als auch interessante Hintergrundgeschichten für die Völker. Nebenher so kleine Nebenquests, die man lösen kann, um der Geschichte des jeweils gespielten Volkes auf den Grund zu gehen. Und natürlich eine große und ganze Geschichte für jede Partie irgendwo zusammen zu puzzeln. Und das hat mich immer unglaublich bei der Stange gehalten. Mal abgesehen davon, dass es halt auch optisch eine richtig geile Sache war. Also ich hoffe, dass Endless Legend 2 mehr vom Gleichen und noch cooler wird. Es sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus und das könnte dann das Spiel sein, das mich dann erstmal eine ganze Weile beschäftigt. Also solltet ihr dann von mir nichts mehr hören, dann spiele ich Endless Legend 2.
War das schon im Early Access oder so? Oder
nein, es gab jetzt erstmal ein bisschen 125 Züge für die Spielepresse zu sehen. Also ich habe heute Morgen auch einen Artikel von einem Kollegen bei GameStar gelesen, der es angespielt hat und sehr begeistert war, by the way. Wir werden noch ein bisschen warten müssen, aber wenn es kommt, dann bin ich weg.
Dann gibt es keine Folgen mehr von dir. Dann.
Erstmal nicht und dann gibt es eine ganz lange, 10-stündige Masterfolge über Endless Legend 2, garantiert.
Sehr schön. Wenn wir gerade bei der 2 sind, ich freue mich über Moonlighter 2 oder Moonlighter 2. Das kommt jetzt im Sommer 25. Ich fand den ersten schon so schön in seiner Mischung. Ist auch ein recht einfaches, simples Game, aber es mischt einfach zwei Genres zusammen. Du bist so ein Dungeon Crawler, so ein Roguelike Dungeon Crawler. Aber das, was du dir da rausholst aus deinem Dungeon Crawl, verkaufst du dann oben im Ladengeschäft. Das fand ich so ein schönes Ding. Moonlighter ist der Begriff für Leute, die quasi heimlich nachts Schnaps brauen und als Nebenjob quasi das dann verkaufen. Und daraus hat sich der Begriff Moonlightning ergeben, wenn du quasi nachts noch einen anderen Job hast als tagsüber, weil du dir deine Krankenkasse sonst nicht leisten kannst in den USA. Und deswegen Moonlighter 2, weil er eben tagsüber der Ladenbesitzer ist und nachts heimlich diese Hehlerware besorgt. und quasi alles klaut und lootet. Und ich finde halt die Mischung so schön, dass du den Loot dann einfach wirklich verkaufst. Und du musst dann wirklich am Tag oben ein Ladengeschäft führen. Und hast da so diesen Wirtschaftsaspekt drauf, was du eben bei Dungeon Crawler oder Roguelike Games ja sonst so gar nicht hast. Und die Mischung hat super cool funktioniert bei Moonlighter 1, weil du dann eben auch seltene Sachen findest und dann kannst du dir überlegen, wie du die Ausstellungsware da platzierst und so. Und mit dem Geld kannst du dann halt auch wieder neue Ausrüstung kaufen und so weiter und so fort.
Und hat wann super Bock gemacht.
Gar nicht. Das ist ja ein Moonlight. Magie in dieser Welt.
Aha. Über genau. Arbeitsbedingungen darf man da nicht nachdenken.
Nein, natürlich nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Moonlighter 2 das aufbricht oder hinzufügt, aber sieht grafisch ein bisschen anders aus. Alles ein bisschen, die Idee halt aufgebohrt, größer gemacht. Mehr Vielfalt in den Dungeons und so weiter und so fort.
Ich glaube, es wird sogar schon reichen, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist, weil ich fand den ersten, der wurde dann so ein bisschen belanglos irgendwann.
Zu leicht.
Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, da können sie gut nachbessern. Ich mag den Look. Die haben sich ja jetzt auf so eine 3D-Engine umgeschwungen. Aber ich finde, dabei haben sie nicht den Charme verloren, den sie bei diesem Pixel-Art-Style des ersten Teils hatten.
Ja.
Genau, ich glaube, das wird mir fast schon reichen. Also ein bisschen komplexer, ein bisschen tiefschürfender und dann bin ich sowas von dabei.
Ja, genau, das Grundkonzept bleibt gleich, das finde ich auch gut, dass sie da jetzt nicht was völlig anderes machen.
Ich würde mir ja Koop wünschen, ich sag, wie es ist.
Dann gehe ich zusammen mit dir, Moonlighten, bin ich dabei. Ja. Sehr gerne. Was war dein Favorit? Ich sehe es gerade, Prosper Together, ich schaue gerade den Trailer nochmal nebenher an, Prosper Together klingt doch nach Multiplayer.
Ach so, ja, das
also gemeinsam.
Ich habe es nicht gezeigt. Ja. Ich dachte gerade,
was ist Prosper Together? Aber der Name, also dieser Begriff deutet eigentlich darauf hin, ja.
Das stimmt, aber dadurch, dass man nichts gesehen hat, war ich so, wir können hoffen. Also was mir gefallen hat, ich bin aus der Wunschliste gar nicht mehr rausgekommen, als ich das gemacht habe. Wie soll ich das denn jetzt auf ein, zwei Spiele? Also ich fand diese Präsentation ganz, ganz toll. Und weil wir eben gerade bei deutschen Spielen waren, mache ich einen ganz kleinen Durchlauf, was deutsche Spiele angeht. Allererstes Ikuma, The Frozen Compass von Moonlight Studios. Die sitzen hier in Hamburg, quasi bei mir um die Ecke. Die haben vorher dieses Lost Ember gemacht, wenn euch das
sagt. Ja, mit dem Wolf.
Genau, richtig. Dieses explorative Story-Abenteuer, wo man eben in verschiedene Tiere schlüpfen kann. Das fand ich damals schon sehr schön. Hatte so seine Problemchen, aber es war halt eben auch deren Erstlingswerk. Und jetzt kommen die Moonlight Studios mit einem weiteren Spiel um die Ecke. Und das sieht sehr, 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 sehr schick aus, wie ich finde. Da erlebt man ein Abenteuer in einer arktischen Landschaft und kann das zusammen mit seinem, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, was für ein Tier es ist, Fuchs oder auch ein Wolf, ich weiß es nicht, mit entweder dem Gehilfen zusammen quasi, zwischen den beiden kann man dann wechseln, zwischen dem Hauptcharakter und dem Tierchen, oder aber man kann es auch zu zweit im Koop spielen und ich bin ein großer Koop-Freund, ich habe es gerade schon bei Moonlighter gesagt, deshalb, da freue ich mich sehr drauf und es sieht sehr, sehr toll aus, da drücke ich die Daumen, dass es schön zusammenkommt. Dann gab es noch Starbirds. Das ist das nächste
Spiel.
Kana Interactive.
Oh ja.
Die Dorfromantik-Leute, genau. Mhm.
Genau, die machen das zusammen mit Kurzgesagt. Das ist ja dieser YouTube-Kanal, der ja so Wissenschaftsvideos, aber das total schick aufbereitet, immer mit so einer Cartoon-Optik mit ihren, eben da auch kommen ganz viele Vögel vor und das greifen die jetzt hier in diesem Spiel auf. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, was so der komplette Spielinhalt ist. Man sieht davon immer relativ wenig, aber es wird halt auch, ja, denke ich mal, ein Strategiespiel mit wahrscheinlich, ja, das sich auch so ein bisschen cozy anfühlt. So hatte ich ja bis jetzt das Gefühl, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Im Juli gibt's dazu eine Demo. Dann werfe ich noch einmal ganz kurz Morbid Metal rein. Das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm, ist auch aus Deutschland, nämlich von einem Studio aus Köln. Da dachte ich erst, okay, könnte auch wieder aus China oder so kommen, weil es so ein bisschen Character-Action-like aussieht. Ist aber wohl ein Hack'n'Slash-Roguelite, grafisch sehr imposant, wie ich finde, und eben auch aus Deutschland. Das hat mich sehr überrascht und hat mich gefreut. So, warte mal, und jetzt beschränke ich mich auf ein... Ich habe noch so viel hier stehen. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Dann war da noch Neverway, das war gleich der Opener für die AAA Initiative, wo dann auch gleich erwähnt wurde, hey, das ist der Celeste Pixel Artist, der hier dran arbeitet. Und ach ja, wir haben auch noch Disaster Piece Musik dabei. Das ist der, der zum Beispiel für Fez den Soundtrack gemacht hat, fantastisch. Oder Hyperlight Drifter. Und genau, das ist ein monochromes Pixel-Action-Adventure mit so ein paar Farbsprenklern. Und ich kann dir gar nicht sagen oder euch gar nicht sagen, was da jetzt genau das Besondere gerade ist. Aber ich fand es einfach so verzaubernd, als ich es gesehen habe. Das habe ich natürlich gleich auf die Wunschliste gesetzt. Das sieht toll aus. Dann habe ich noch Sacrifier. Das ist so ein JRPG im HD-2D-Look. So ein bisschen wie Octopath Traveler von Square Enix. Ich bin ja eh ein JRPG-Freund grundsätzlich. Auch wenn ich Octopath Traveler, by the way, gar nicht mag. Aber egal, optisch ist es total toll. Und da bin ich einfach sehr gespannt. Mich hat da nur die Optik schon allein verzaubert, dass ich da auch sehr viel Lust drauf habe. Und habe ich jetzt alles erwähnt, was ich erwähnen wollte? Vielleicht noch am Ende Katana Zero. Das weiß ich gar nicht, wann es erschienen ist. Gefühlt schon Ewigkeiten her. So ein 2D-Action-Spiel, was für mich so ganz leichte Hotline Miami-Vibes versprüht hat. Da aber, da arbeitet man so mit Zeitmanipulation. Also man konnte Dinge zurückspulen und dadurch dann eben sich durch die Gegner schnetzeln. Hatte aber auch eine schöne Story-Ebene, die total toll inszeniert war. Und bei diesem Spiel wartet man seit Ewigkeiten auf einen DLC, auf eine Erweiterung. Und man hat schon gemunkelt, dass es vielleicht eingestellt worden wäre. Aber tatsächlich haben sie sich jetzt zurückgemeldet, haben einen Trailer gezeigt zu Katana Zero, zu der Erweiterung, und das soll noch immer in Arbeit sein, und das freut, denke ich mal, alle, die Katana Zero gespielt haben. Das war nämlich ein tolles Spiel. So.
Und ich darf ich auf die Liste noch was mogeln? Das möchte ich gerne noch genannt haben. Ich hatte gehofft, du würdest es nennen, aber wenn wir hier bei deutschen Entwicklern sind, Outbound würde ich da auch noch kurz mal nennen. Das ist von Square Glade Games, ein Solo-Entwickler, der ursprünglich mit Above Snakes ein bisschen den ersten Fuß auf den Markt gestreckt hat. Ich weiß das, weil ich es damals für GameStar getestet habe und sehr begeistert war. Das war so ein Wildwest-Spiel, bei dem man dann als indianischstämmige junge Dame versucht hat, ein bisschen der eigenen Herkunft auf den Grund zu gehen. Sehr, sehr charmant gemacht. Und der hat jetzt als nächstes Spiel sich Outbound angeguckt. Ist jetzt gerade auch in der Alpha, wenn mich nicht alles täuscht. Da fährt man mit so einer Art VW-Bus durch eine große Open World und versucht das Ganze dann nachhaltig, lebend und auch unabhängig alles zu erkunden. Also man baut dann auf diesen Camper seine Bude drauf und verschiedene Solarpanels und ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie das funktionieren soll beim Fahren. Vielleicht wird das alles wieder eingeklappt oder so. Auf jeden Fall sieht das jetzt super cozy aus, eine super schöne Landschaft mit Bergen und Wäldern und Feldern und was weiß ich was. Also gerade wenn man sich keinen Urlaub leisten kann, wirkt das sehr, sehr anziehend. Also ein bisschen... Bisschen relaxen, bisschen, so ein bisschen wie diese Touren in den 80ern, wo die Eltern dann die gesamte Familie in den VW Bulli eingepackt haben und einfach losgefahren sind. Und dieses Gefühl vermittelt das Spiel auf den ersten Blick, wenn ich mir die Trailer angucke, schon ganz deutlich, nur eben nachhaltiger.
Camper Ausbau the Game.
Ja.
Und das erinnert mich auch an dieses andere Camper-Bus-Spiel, was wir neulich gespielt haben. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, aber da ist man doch auch mit diesem, auf diesem außerirdischen Planeten mit diesem Camper-Bus rumgefahren. Da habe ich doch auch viel drüber gesprochen. Ist der Name gerade entfallen. Aber da hat man den Bus nicht ausbauen können.
Aber ja, das hatte ich zu meiner Verteidigung auch auf der Liste, aber das war jetzt eins, das ich rausgestrichen habe, wo ich aber auch nicht wusste, dass es aus Deutschland kommt.
Spannend. Nee, habe ich auch nicht gewusst. Interessant. Toll aus.
Tata.
Sehr gut.
Ja, ich greife noch eine Sache kurz auf, nämlich Deep Rock Galactic Survivor, eins meiner Lieblingsspiele aus dem letzten Jahr, hat jetzt die 1.0-Version angekündigt, nämlich im September. Also wer da drauf scharf war, nach unseren Ausführungen, das beste Survivor-Game, meiner Meinung nach, weil man eben nicht nur passiv ballert, sondern eben auch wirklich was abbaut und macht und tut, kommt jetzt im September in die 1.0-Version und ist ja in der Vorab-Version schon, also in der Early Access schon super spielbar gewesen. Da könnt ihr euch drauf freuen.
Vielleicht dann auch noch dran gehängt, dass sie auch ein weiteres Spiel angekündigt haben, die Deep Rock Galactic Rogue Core, was ein Roguelite wird, wo eben dann auch wieder der Fokus auf Multiplayer liegt, auf Koop. Fand ich auch sehr spannend. Und generell haben die ein gutes Händchen für ihre Spiele.
Ja, voll. Und es sieht auch wieder anders aus. Also die haben echt, machen aus diesen, also die Zwerge, die Minenbauarbeiter-Zwerge kriegen jetzt jedes Genre was ab. Finde ich cool.
Stimmt.
Ich freue mich auf die. Als nächstes deine Dating-Sim.
Ja, bitte, dann haben wir was für Random Encounters. Zwergen-Dating unter der Oberfläche, jawohl.
Deep Rock Galactic
Dating. Kommst du in meine Höhle, Baby?
Ja, geil. Ich meine, es gibt Date Everything. Warum soll es Deep Rock Galactic Dating nicht geben? Also, ich weiß nicht, was dagegen spricht.
Ah, sehr schön. Gut, das war's mit unseren News. Die Triple-I-Initiative könnt ihr euch natürlich auch noch ganz angucken auf YouTube. Da sind noch ein paar andere Perlen dabei, die sicherlich dieses Jahr dann auch irgendwie noch wieder auftauchen könnten hier bei unseren kleinen Spielen im Games-Bereich. Da sind einige Sachen dabei, die auch auf meiner Wishlist gelandet sind. Dann können wir noch einen kleinen Ausblick geben. Wir haben schon gesagt, Insoy, der Podcast ist schon im Kasten. Der kommt nächste Woche und dann gucken wir mal. Also was ich gesehen habe, Gloria, Lost Records kommt jetzt endlich der zweite Teil.
Ja, das war ja drauf.
Den ersten hast du ja schon gespielt. Part 1 und Part 2 kommt jetzt. Da freue ich mich auch drauf, das dann endlich zu spielen. Ich hatte dann den Anfang angefangen und dann habe ich gedacht, nee, ich warte jetzt, bis dann der zweite Teil erscheint. Dieses episodische Format, das erscheint nächste Woche und vielleicht machen wir dann ja zusammen einen Cast dazu.
Ja, sehr gerne. Gucken.
Ansonsten sind wir gerade alle sehr viel unterwegs, deswegen bear with us, dass wir gerade keinen Wochenplan vorplanen können, weil wir dann so ein bisschen immer flexibel reagieren müssen, wer wann wie wo casten kann, weil wir wirklich, das ganze Team ist gerade irgendwie unterwegs und nicht gleichzeitig an Bord. Dann freuen wir uns auf nächste Woche. Vielen Dank für alle, die uns supporten auf patreon.com/insertmoin. Ihr hört mehr von Gloria nächste Woche. Willkommen im Team nochmal. Schön, dass du dabei bist. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Macht's gut.